würde ich sogar eine Formel jetzt mal aufstellen. Je länger du in einem Unternehmen bist, musst du exponentiell mehr Zeit verwenden außerhalb des Unternehmens, um zu wissen, wie die Welt funktioniert. Weil je länger du in einem Unternehmen bist, ja, wirst du halt immer mehr mit einer Silo-Sicht versorgt. Deine Sichtweise schrecken sich halt immer mehr ein, weil du halt unfassbar viel Zeit immer mit den gleichen Menschen und den gleichen Antworten verbringst.
Also. Herzlich willkommen bei Agiler Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrungen rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice.
Bevor wir hier noch länger über Sauerstoffgeräte im Vorstandstermin sprechen, Christian,
ja, das Beste, das Beste haben wir schon nicht auf.
Ja, die Bühne gehört dir. Ich fand, du hast in unserem Gespräch vor zwei Tagen ein unheimlich spannendes Thema eingebracht. Vielleicht stellst du sofort mal die Frage an Heiko und dann springen wir sofort ins Thema ein.
Ja. Heiko, wann hast du deine letzte Weiterbildung besucht?
Da trifft er natürlich jetzt einen erwunden Punkt.
Okay, danke, die Antwort reicht.
Also in der Tat, ich habe lange keine Weiterbildung. Nee, warte, das stimmt gar nicht.
Das ist egal, ob du ein Zertifikat bekommen hast oder nur eine Teilnehmerurkunde. Aber wirklich, ich rede von einer
und nichts Internes. Oder also physisch, hier, physisch oder
digital? Das ist mir egal, aber nichts Internes, sondern richtig eine Qualifizierung hier. Ich gehe 3 Tage auf eine Schulung oder 2 Tage oder. Und jetzt nicht intern irgendeine Maßnahme, weil
Führungskräfte
neues Kulturleitbild lernen sollen.
Nein, irgendein Zertifikat habe ich jetzt gemacht, aber mir fällt es jetzt nicht ein. Aber es ist ein Wunderpunkt bei mir. Also wenig hat sich bei mir auch Lesen verlagert. Mensch, wo war ich denn? Ich habe lange nichts gemacht, habe aber im letzten Jahr eine gemacht. Das war irgendwie so ein 2-Tages-Ding, aber ich habe es vergessen, damit war es useless. Und habe lange keine wirklichen Schulungen mehr gemacht.
Genau das war mein Thema, nachdem ich mit Danny, als ich mit Danny das letzte Mal gepodcastet habe. Also auch in diesem ganzen, jetzt gar nicht unbedingt auf den Weiterbildungskosmos bezogen, aber alle reden davon, sich ständig weiterzuentwickeln und Agile Leadership und alle kriegen irgendwie Safe-Druckbetankungen und müssen irgendwas machen und werden zu Scrum Master und Agile Coaches ausgebildet. Und dann gibt's die ManagerInnen und die heißen dann anders. Kriegen noch eine interne Qualifizierungsmaßnahme, aber so richtig passieren tut da nichts. Und da war wie kam ich darauf? Weil ich habe ja irgendwie, ich kenne so 2 Zahnärzte und ein paar Allgemeinmediziner. Und jetzt musste mal wieder irgendein Kita-Spieldate ausfallen, weil die auf Weiterbildung mussten. Und die müssen das ja... Die müssen ja Weiterbildungspunkte in einem Zeitraum sammeln. Also die müssen das machen. Warum gibt es das nicht für managende Personen? Also das wirklich, hallo, ich unterschreibe hier und ich schreibe hier drauf, ich muss 3 Weiterbildungstage extern machen pro Jahr. Ja, so. Habe ich noch nie gesehen, würde ich total toll finden.
Halte ich nicht so viel von. Also ich muss sagen, warum mache ich so wenig Schulungen? Vielleicht mal zu dem Punkt. Also klar, du hast ja diese Pflichtschulung, die du machen musst. Das ist schon viel. Ich bin irgendwie gerade auch wieder mal 3 hinten dran. Musst irgendwelche Standarddinger da durchfräsen. Der Punkt ist, ob wirklich Schulung die Antwort ist oder nicht praxisnäher. Also wenn du dir das aussuchen kannst, du sagst jetzt, Leader sollen irgendwie oder die Manager, wie auch immer, wie du es bezeichnest, sind verpflichtet, sich, sagen wir mal, 10 Tage im Jahr weiterzubilden. So, jetzt könnte die Agile-Community eines Unternehmens entscheiden, sollen die 10 Tage rausgehen zu irgendeinem im Stuhlkreis den Namen tanzen oder sollen die 10 Tage aktiv in den Teams mitwirken, bei Retros dabei sein, hin und her. Für was würdest du dich entscheiden?
Rausgehen. Weil bei den Teams dabei sein sollte Daily Business sein.
Ja, machen sie ja nicht, das ist ja der Punkt. Also warum willst du Wissen vermitteln, weil du glaubst, dass wenn sie halt safe irgendwie in der Theorie verstehen, ich sehe das gefährlich, safe ist das beste Beispiel, Christian. Also wenn du safe Theorie vermittelst, verbindest du dieses Wissen mit Taylorismus und dann fängst du an in Safe irgendwie, oh, da kann ich ja super Report ziehen, da habe ich ja eine Portfoliosteuerung und hin und her und dann ist es kaputt. Ich sehe das Thema immer wieder in der Praxis. Deshalb habe ich mich auch mehr entschieden dafür, lieber die Zeit in den Teams zu investieren, in anderen Formaten, weil ich das auch irgendwann wieder gemerkt habe in den Schulungen. Ich sehe die jetzt gerade so bildlich alle vor mir, wie alle sich so herrlich in der Theorie dann verlieren und die Praxisnähe halt immer wieder fehlt. So, und ich glaube, das Agile ist ein Praxisthema. Vielleicht ist die, wenn du das splittest, dann ist auf meine Frage Hälfte, Hälfte vielleicht auch gut, aber ich sehe, die Manager sind viel zu wenig in den Teams, sind viel zu wenig in den agilen Formaten, dadurch verstehen sie es zu wenig. Dann entwickelt sich agile Formate weiter, wie halt Safe. Safe ist super in bestimmten Environments, aber auch super gefährlich für Manager, die keinen Bezug haben zu agilen Systemen. Weil sie nämlich das dann nehmen und das mit Taylorismus verbinden und dann wird es irgendwann tot sein, weil das dann übersteuert. Also von daher bleibe ich bei meinem Punkt, ich plädiere für Praxisnähe, weil das ist das, was am wenigsten gelebt wird, dass die Leader müssten eigentlich, und ich rede jetzt nicht über sowas wie Tribe Leads oder Cluster Leads, ich glaube, die sind in den Formaten. Ich rede wirklich über Mittelmanagement, alles darüber bis zum Vorstand und der Vorstand inklusive. Also deshalb würde ich das die Frage vielleicht nochmal ein bisschen spezifizieren wollen, dass du die vielleicht nochmal einsortierst. Also wenn man über Cluster Leads und über Tribe Leads, also die wirklich POs direkt steuern, da bin ich bei dir. Da sehe ich auch wichtig Schulung und ich sehe auch, dass die das machen, weil die selber den Demand sehen. Alles darüber, Mittelmanagement bis hin in Boards, das sehe ich anders, weil da ist das Dilemma, dass sie halt nicht in agilen Formaten drin sind und die sollten eher praxisnäher lernen.
Ich würde das Thema mal von einem anderen Blickwinkel.
Mir geht es nicht um.
Genau, Christian.
Warte, Danny, mir geht es nicht um Schulungen im agilen Kontext. Ja. Mir geht es um allgemein Weiterbildung. Sind es.
Ach so.
Also ein 60-jähriges Vorstandsmitglied, was zum letzten Mal in seinem Bachelor, in seinem Diplom. BWL-Studium, was zu Management by Objectives von Peter Drucker gehört hat, ist vermutlich nicht mehr up-to-date, ja, wenn es sich nicht intensivst mit Management-Prinzipien in den letzten 10 Jahren auseinandergesetzt hat. Und das, also darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, dass ich eine Heiko Bordack als CTO in die Scrum Master 1-Schulung oder wie funktioniert Safe Portfolio Management setzen möchte. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir allgemein um die Weiterbildung. Es geht mir und den damit verbundenen. Das ersetzt, also im Buch lesen ersetzt keine 3-Tages-Schulung.
Okay.
Nein. Im Gegenteil, du liest das Buch, brauchst dann die 3-Tages-Schulung und du hast dann immer den Vorteil, du hast andere Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Und auch wenn die Schulung dir nicht den Mehrwert liefert, der Austausch mit den Menschen bringt es dann.
Das ist der Punkt,
und
genau.
Und das sehe ich nicht im Management.
Da bin ich bei dir. Das ist aber ein anderer Punkt, das ist dann lebenslanges Lernen. Ich bin so ein bisschen bei dem Thema ich habe ein Zertifikat. Davon habe ich mich entfernt. Ich versuche für mich die Zeit dahin zu finden, dass ich mich mit vielen Menschen austausche und zum Glück habe ich da ein gutes Netzwerk, wo ich dann auch viele USA, Danny, wir haben ja auch mal Aufnahmen gemacht, wo ich dann da auch verberichte. Also genau dieses, die Neugierde bewahren und versuchen irgendwo Dinge zu verstehen, zu hinterfragen. Das ist für mich Wissensaufnahme, weil wenn du mit einem Global Head von Google zu AI sprichst, verstehst du mehr über AI, als wenn du 400 Bücher redest oder nenn mir mal den Kurs, wo ich irgendwie, ich gehe jetzt mal zu irgendeiner Firma und besuche mal einen Gen-AI-Kurs. Vergiss es, das Geld kannst du sparen. Es gibt keinen, der da irgendwie sagen kann, was da in den nächsten 2-3 Jahren wirklich passiert. Da musst du zu Menschen raus und musst mit denen reden. Und das ist für mich heute eine moderne Wissensaufbereitung, weil das Klassische, ich lese ein Buch und mache eine Prüfung. Ich meine, da habe ich jetzt halt ChatGPT und brauche ich nicht mehr. Ich brauche eigentlich genau die Komponente Mensch und muss mit Menschen reden, was diese Dinge bedeuten. Was macht das eigentlich damit? Und da bin ich bei dir, dass das ein Dilemma ist. Ich nenne das aber mal im Stichwort, du musst mal raus. Ja, du bist in so einem Mikrokosmos im Unternehmen, der erzeugt eine eigene Sicht, der erzeugt auch teilweise eigene Antworten, die nicht richtig sein müssen. Und du musst ständig halt auch außerhalb des Unternehmens unterwegs sein. Und das eigentlich, da würde ich sogar eine Formel jetzt mal aufstellen. Je länger du in einem Unternehmen bist, musst du exponentiell mehr Zeit verwenden außerhalb des Unternehmens, um zu wissen, wie die Welt funktioniert. Weil je länger du in einem Unternehmen bist, ja, wirst du halt immer mehr mit einer Silo-Sicht versorgt. Deine Sichtweise schränken sich halt immer mehr ein, weil du halt unfassbar viel Zeit immer mit den gleichen Menschen und den gleichen Antworten verbringst. Also können wir heute schon mal eine Formel festhalten. Anzahl Unternehmenszugehörigkeitsjahre exponentiell oder zum Quadrat oder was auch immer an Zeit außerhalb des Unternehmens verbringen und mit anderen Menschen in Dialogen gehen. Und da finde ich Netzwerke halt entstreben wichtig, also auch mit Leuten in anderen Branchen mal zu reden. Ja, was macht zum Thema Gen AI in der Retail-Branche? Wie denken die drüber nach? Das sind Dinge, die bringen einen unfassbar viel weiter. Da bin ich bei dir.
Ich höre gerade alle meine und unsere ehemaligen Kollegen, die immer mit das ist ja so scheiße in der Firma und überall anders ist besser. Die ist schön betriebsblind und dann nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit doch mal die Firma gewechselt und dann merken sie, ey, warte mal, das ist ja genauso. genau, der Klassiker.
Stellt sich die Antwort zufrieden, Christian?
Ist
also,
anders. Ich würde sagen, genauso. Es ist halt immer anders, ja. Aber nie,
es ist
du hast
anders,
nie irgendwie alles, doof. Du hast nie irgendwie, genau, anders doof. Ja. Aber dann ist die Frage, was ist gut?
Aber bevor wir jetzt abdriften, ich fand die Punkte, klar, Zertifikate-Bashing wollen wir jetzt nicht machen. Du hast Zertifikate durch Netzwerk. Du nennst es, glaube ich, Brain Talks ja auch. Und das sind intensive Gespräche, die du da führst. Gerne auch mal einen ganzen Abend rein. Haben wir auch oft in Hamburg gemacht. Ich glaube, da saugst du unheimlich viel Wissen auf. Ne? Darf man, glaube ich, auch mal sagen, einer Hotelbar in diesen informellen Gesprächen, ob jetzt zwischenmenschliche Themen oder halt auch einfach mal über Dinge diskutieren. Ne? Also ich glaube, das ist berechtigt. Stellt dich das zufrieden, Christian, neben den Weiterbildungspunkten, die Tierärzte oder andere Professionen sammeln müssen? Das ist ja sowas Informelles oder was man vielleicht auch aus eigenem Antrieb macht.
Also ganz nee, ich würde es nicht ersetzen wollen. Wenn ich jetzt auf der grünen Wiese denke, ich bin der Chef meiner Firma und ich stelle Menschen ein, ich würde das verpflichtend machen. Also das Thema können Sie sich aussuchen, das ist mir egal, wenn die 3 Tage Tischlerkurs machen, ja, oder Metallbau. Aber 3 Tage eine Weiterbildung, eine richtige Weiterbildung. Das tut niemandem weh, das hilft allen am Ende. Und wenn man auf dem Tischlereiseminar lernt, dass einer Schwede das Handwerk, wie die da immer noch drauf sind, so führungskulturtechnisch, das ist was anderes, als worüber wir hier reden. Vielleicht ist es das. Aber ich
ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.
Du kannst, also du weißt ja nicht, wenn ich deine Cluster-Leads, Tribe-Leads etc., was tun die denn für ihre Weiterbildung? Natürlich, wir haben eine Vertrauenskultur, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach in meinen letzten 10 Jahren nicht gesehen habe, dass sich Mittleres und Top-Management intensiv selber weiterbildet. Und wie steuere ich denn diesen ganzen agilen Haufen? Was ist denn da wichtig? Könnte man alles mal lernen. Und mit der Theorie fängt's an, ja. Wenn ich die Theorie nicht kann, dann brauche ich in der Praxis auch nichts machen. Wenn man Leute sagen, das ist ja alles viel zu theoretisch. So, ja, das ist alles viel zu theoretisch, aber wenn du nicht weißt, wie du Buchhaltung machen sollst, ja, dann brauchst du auch keine Firma gründen. Oder, und dir dafür keinen reinholen. Also, es sind schon theoretische Grundlagen, die sollte man unbedingt können.
Ja, gut, es ist die Frage, ob man das mit Pflichtschulung wegkriegt. Also erstmal, dass jeder, wenn das lebenslanges Lernen jetzt zu unserem normalen Job dazugehört, das sollte mittlerweile ja jeder begriffen haben. Wenn man jetzt als Leader irgendwo Tribe Lead, Cluster Lead oder was auch immer eine Gruppe von POs, Chapter Lead steuert, dann gehört es natürlich erstmal per se zu der Aufgabe an sich, auch zu gucken, wie kann ich dieses Team halt auch weiterentwickeln. Und dementsprechend gehört da natürlich auch die Neugierde, was gibt es da Neues, was kann man machen, auch mit dazu. im Kern, wenn sich aber auch nicht weiterentwickelt, dann ist es natürlich auch eine Rolle des HR-Coaches, auch den Leader dann darauf hinzuweisen, Mensch, wir hängen hier irgendwie fest, du musst hier irgendwie neue Impulse zu setzen. Also es muss auch irgendwo ein Demand da sein. Ich bin halt ein bisschen immer so kein Freund von Zertifikat sammeln und Vorrats lernen, sondern da sollte ein Bezug sein, ja, ein Bezug zu der Praxis, ein Bezug zu einem Thema oder halt ein Bezug zu einer Neugierde sein. Man kann das aber auch kombinieren, das war ja so eine Lernerfahrung ja auch gemeinsam gestaltet. Also Individuen loszuschicken, das eine, aber zu sagen, man schickt mal eine Gruppe von Tribe Leads, Cluster Leads mal irgendwo zu einer Lernerfahrung hin, mal zusammen irgendwie Bier brauen, was auch immer machen, Dinge, die, das ist super sinnvoll. Ja, es ist die Frage, was steht im Vordergrund, der Wissensaufbau oder die Teamerfahrung. Es ist halt schwer, das irgendwie zu pauschalisieren, weil das hat man ja bisher immer schon versucht. Ja, sucht ja aus deinem Katalog hier irgendwie 3 Schulungsmaßnahmen aus. Ich würde bezweifeln, dass der Effekt wirklich der richtige ist, weil Weiterentwicklung von Organisationen oder wenn man jetzt mal dieses Thema Wissensaufbau, wann hat sich da in der Geschichte eigentlich immer was weiterentwickelt, dann waren es immer dann, wenn verschiedene Kompetenzen, verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Domänen zusammengekommen sind und haben Themen diskutiert und sind mit einer neuen Erkenntnis herausgekommen, die sich ergibt aus den unterschiedlichen Positionen, aber keiner alleine eingenommen hat. Das hat sich in der Geschichte immer gezeigt, dass das eigentlich die Punkte waren, wo sich irgendwo Innovation, Weiterentwicklung, Veränderung stattgefunden haben. So ist auch Demokratie und alles auch in Europa entstanden. Das ist entstanden in Kaffeehäusern, fing an in Paris, als man angefangen hat, Kaffee in Europa zu trinken. Da sind ja die Kaffeehäuser entstanden. Kann ich nur mal empfehlen, die Geschichte mal zu lesen, wie wichtig das für die europäische Entwicklung, auch die Aufklärung eigentlich war, weil genau in diesen Kaffeehäusern die politische und intellektuelle Diskurs stattgefunden hat. Und da sind genau diese Dinge entstanden, wo Leute mit Wissen und Wissenaufbau Wissen geteilt haben mit anderen Menschen und dann haben sich neue Standpunkte entwickelt. Also es ist so ein Stückchen, wie man da rangeht, Christian. Also ich halte von dem Dogma nicht, aber von der Problemstellung bin ich voll bei dir. Ist halt schwer, das über einen Schulungskatalog zu lösen, ja. Mhm. Weil wenn du das so sagst, ja, dann überleg dir, wie ein Unternehmen damit umgeht. Jeder Manager wird verpflichtet, x Schulung zu erbringen. Dann wird erstmal eine Betriebsvereinbarung geschrieben, dann wird ein Schulungskatalog aufgestellt. Da gibt es dann agil A bis 5, agil 1 bis 3, kochen 1 bis 3 und was auch immer. Punkt. Und das ist dann die Antwort, ja.
Ich befürchte,
sei dir bewusst, was du bestellst, ja.
Ja, aber ich möchte, hallo liebe HörerInnen, Heiko hat den Schulungskatalog reingebracht. Ich würde das gar nicht machen, das wäre mir viel zu viel Arbeit. Ich erwarte das von meinen Leuten selber, dass sie mir sagen, wo sie sich weiterqualifizieren wollen. Heiko, ich habe, du wirst es nicht glauben, ich habe kurz nachgedacht und will nochmal, also mein Kopf sagt mir gerade, dieses Thema verpflichtende Schulung ist Mist. So. Wie komme ich aber vermutlich darauf, weil ich das so sehe in meinem beruflichen Kontext, dass da ganz viele mittlere bis obere Führungskräfte sind, die sich einfach nicht weiterentwickeln. Vielleicht ist das Thema da richtig angebracht. Ich möchte aber eine Rolle rückwärts machen mit der grünen Wiese meiner eigenen Firma. Da würde ich das wohl doch nicht machen. Da würde ich mir eher die Leute suchen, die das von sich aus tun. Ja, also ich will ja Menschen haben, die sich die ganze Zeit weiterentwickeln und die würde ich mir dann auch einstellen. Jetzt sind wir wieder bei dem Dilemma, wie mache ich das mit so alten großen Tankern, die jetzt irgendwie eine Transformation machen, wo ich eben dieses mittlere und obere Management habe, was ich nicht so gut weiterqualifiziert. Mache ich es da als verpflichtend? Aber mache ich da einen Katalog? Keine Ahnung. Setze ich mich mal hin und sage den Leuten selber so, lass mal bitte im Personalgespräch drüber reden. Wie qualifizierst du dich weiter auf der agilen Schiene, damit du auch in 5 Jahren diesen Laden hier noch managen willst? Und guck mal, unsere Retention Rate ist gerade bei 20%, weil die alle abhauen und sagen im Exit-Gespräch, das ist ja schön, dass die Teams hier agil arbeiten, aber die Firma ist ja nicht agil.
Richtig. Bei dem Punkt, da würde ich anders ansetzen. Weil das, was du ja beschreibst, ist so ein Standardphänomen, besonders in Deutschland, was wir haben. Also, dass irgendwie Manager eher den Status quo bewahren, als dass sie sich definieren über die Veränderung. Das muss aber von oben so vorgelebt werden. Also du musst schon ein Unternehmen schaffen, auch von der Spitze runter zu sagen, also wenn ein CEO dann auf sein Mittelmanagement trifft, dann ist ja die Frage, was ist das Incentive-System im Unternehmen? Wenn das Incentive ist, dass das Mittelmanagement in Status quo bewahrt, irgendwie sagt, ich habe wieder mal meine Kosten gehalten, mein was auch immer, that's it, dann wird sich nichts verändern. Wenn aber der CEO oder wenn der Incentive ist, du musst da definieren, wie sieht für deinen Bereich die Weiterentwicklung für die nächsten 3 Jahre aus. Bitte definier mir dein Zielbild. Wo willst du in 3 bis 5 Jahren stehen? Wie zahlt das auf unsere Unternehmensvision ein? Wie hilft uns das als Konzern, erfolgreicher zu sein? Dann hast du genau diese Veränderungskultur. Ja, dann fängst du halt an, oh, ich muss ein Ziel definieren, das kann ich alleine, ich brauche mein Team. Welches Wissen brauche ich denn dafür? Welche Fähigkeiten brauche ich denn dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann erzeugt das all diese Reflexe, genau die du ja suchst und die auch die Mitarbeiter suchen. Die Mitarbeiter wollen ja nicht in einen, also das ist, glaube ich, das größte Dilemma in den deutschen Unternehmen ist, du hast Mitarbeiter, die halt eben nicht zum Großteil, ja, es gibt natürlich auch Menschen, die irgendwie den Day-to-Day-Job machen wollen, aber die halt nicht irgendwie in einem statischen Job festhängen wollen, wo sie nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit dann irgendwann feststellen, oh, das war jetzt ein erfülltes Arbeitsleben. Sondern die wollen halt eher die Veränderung, wollen die Weiterentwicklung im Unternehmen, und das ist halt die Mehrheit gerade bei den Menschen, die man jetzt halt einstellt. Also, und dann brauchst du halt diese Unternehmenskultur, ja, und die musst du erstmal setzen. Und das erzeugt dann einen riesen Demand, glaube ich, an Weiterentwicklung. Aber die Weiterentwicklung ist dann zielgeführt, nämlich für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Deshalb würde ich bei dem Thema eher wirklich oben ansetzen. Und das ist halt Job Number One für einen CEO, mal klar zu sagen, habe ich hier ein statisches Environment? Kann ja sein. Dann würde ich das aber auch so klar propagieren, zu sagen, das ist ein Unternehmen, dass sich halt, dass den Status quo einfach hält, dann ist da halt auch wenig Spielraum für agil und Mission to Mars. Ja. Aber wenn du dann programmierst, wir wollen dieses Unternehmen verändern, wir wollen halt mit Veränderungen in den nächsten Jahren anstreben, so sieht die Vision aus des Unternehmens in der Zukunft, dann kannst du natürlich perfekt mit agilen und Betriebssystemen und auch persönlicher Weiterentwicklung ansetzen. Aber diesen Rahmen musst du einmal setzen. Ohne diesen Rahmen, das ist, glaube ich, auch was, wo viele agile Transformationen festhängen. Wenn du diesen Rahmen nicht setzt und diesen Rahmen nicht schaffst, dann hängst du halt irgendwo fest, weil dir der Ankerpunkt halt fehlt. Ja, du musst irgendwo immer agile Transformation oder agile Setting an einer Unternehmensveränderung, zumindest an einer imaginären Zukunft, aufhängen. Sonst ist halt schwierig. Mit agil Status quo zu managen, da endest du dann am Ende des Tages bei Kanban-Boards, setzt it.
Ich bringe was Unpopuläres mit rein. Du hast zwar recht, Heiko, aber dann kann man ja in ganz vielen Unternehmen lange darauf warten, bis der oder die da oben diesen Impuls setzt, und schon gibt man wieder Verantwortung an, oder das ist im Nichtstun. Und ich glaube, was Christian ja auch anspricht, ist vielleicht auch so ein Stück weit, was ich bisher in ganz wenigen oder bisher noch in gar keinen Firma gesehen habe, wo die, sage ich mal, agilen Coaches und Scrum Master mit dem Personalwesen zusammenarbeiten. Also ich halte weder von Katalogen was, noch von oben instruiert, sondern dieses lebenslange Lernen ist klar was Intrinsisches, muss von der eigenen Person auskommen. Aber ich finde auch, das kann durch diese agilen Führungskräfte, ne? Also wenn ich jetzt mal Richtung Christian blicke, agile Coaches, Scrum Master, wenn man da vielleicht im sogar Aufbau dieser Kurse involviert ist und dann diese Transferleistung in den Alltag sicherstellt, glaube, da fehlt es oft, weil die Coaches wissen nicht, was für Weiterbildung gemacht wurden. Dann weiß man gar nicht, was da für Inhalte geschult wurden. Man nimmt an zu wissen, und kann gar nicht diese Transferleistung überstützen, dass man dem Manager Heiko dann hilft, das im Alltag dann auch wirklich anzuwenden. Ob es jetzt Feedbackgespräche sind, Verhandlungen, was auch immer das für Themen sein könnten. Ne? Aber da hatte ich bei der Signale Iduna viel mit dem Personalwesen gesprochen. Können wir nicht, da war ja eine agile Community von fast 100 Menschen, die alle Wissen hatten, die auch aus unterschiedlichsten Bereichen Wissen hätten einbringen können und die Transferleistung relativ einfach hätten herstellen können, wurden aber nicht involviert, weil HR gegen diese agile Community erstmal so einen Konkurrenzgedanken hatte. Also wir haben nicht zusammengearbeitet, sondern ein Stück weit gegeneinander. Und das ist für mich eine verlorene Chance innerhalb von Firmen. Ne? Diese Power von so einer agilen Community mit dem Personalwesen zu nutzen, um wirklich gute Trainingsangebote oder Weiterbildungsangebote zu machen. Es klärt vielleicht die Frage, dass braucht man immer nur Impulse von draußen oder von drin? Das ist vielleicht nochmal eine andere Frage, weil da sehe ich so eine ganz große vertane Chance, weil das HR für sich das immer beansprucht oder behauptet und da keinen reingucken lässt. Na, und dann große Anbieter, wie du gesagt hast, bist du wieder im Katalog und will dann keiner, oder dann machst du nur die ganze Pflichtlektüre und hakst es ab und machst nebenbei E-Mails und so. Mit Lernen hat es nichts zu tun.
Ja. Ja, der Punkt ist schon, du musst dir über den Rahmen Gedanken machen. Ist es ein Rahmen, welches ein Incentive setzt, das soll ein Verhalten, also Menschen beschäftigen sich mit Dingen, die jetzt nicht primär mit dem Day-to-Day-Job zu tun haben. Wirst du dein Unternehmen promotet, also ist das positiv für dich und deine Entwicklung oder nicht? Und hast du die psychologische Sicherheit, deinen Bereich, deinen Rahmen zu verändern? Und die Dinge, das sind die elementaren, Danny Christian, da musst du schon ansetzen, weil was nützt dir der Katalog, wenn du da Dinge auswählst und dann dein Chef zu dir sagst, ey, du beschäftigst dich einfach mit den falschen Dingen, Danny. Ja, also hier Gartenbau, was hat denn das jetzt hier mit, du musst hier 400 Anträge am Tag bearbeiten, wie macht dich das jetzt produktiver? Du musst schon einen Rahmen setzen. Heiko,
das ist aber die Transferleistung, die zukünftigen Leader bringen müssen.
Ja, ich sag
mir überlege,
ja,
ich gucke mir jetzt Gartenbau an, stempel und abhefte aber den ganzen Tag, dann muss ich da meine Transferleistung und das, was ich gelernt habe, dann in mein Internes übertragen. Also da geht's
da sind
ja dann,
wir uns
da
ja einig, ja Christian. Ich bin ja ganz real in Systemen unterwegs. Ja. Und entweder hast du einen Rahmen, der das einmal festlegt für ein Unternehmen, sagen, wir wollen das, wir finden das positiv, dass Danny halt mal Gartenbau gemacht hat, weil er da unfassbar viel lernt für seinen Rahmen. Oder hast du diesen Rahmen nicht? Und wenn du den Rahmen nicht hast, dann hängt immer nur von Individuen ab, die das dann halt dulden. Das ist gefährlich, weil das dann irgendwo diese ganze Bewegung immer wieder in Stocken bringt. Ja, denn da bist du halt immer wieder in so einem Top-Down-Ansatz. Du musst irgendwo muss es schon mal gelingen. Und wenn wir hier gerade bei so einem Thema Schulung sind und solchen elementaren Sachen, dass das einmal fürs Unternehmen festgelegt wird. Und wenn du das tust, dann musst du es schon aus dem Ansatz, ich habe jetzt mal das CEO-Level genannt, wo du einfach von oben einmal sagst, das ist der Rahmen, den ich für dieses Unternehmen setze. Bei diesem Rahmen brauche ich, um die Zukunft des Unternehmens sicherzustellen. Punkt. Das musst du einmal tun. Und dann kann sich das genauso, wie es beschrieben hat, entwickeln. Aber wenn du das nicht tust, dann hast du halt so einen Duldungsrahmen, nenne ich den jetzt mal. Der abhängt von bestimmten Individuen, die das als positiv finden. Ich finde das klasse, dass Danny Gartenbau macht. Jetzt kommt ein anderer Leader rein, der sagt, hey Danny, ich finde das total bescheuert, dass du Gartenbau machst, weil das hilft überhaupt nichts, deine Produktivität in deinem Laden zu steigern. Ja?
Okay, und welche der beiden Leader passt in die Unternehmenskultur?
Das lege ich ja nicht fest. Ja, wir haben hier eine Überzeugung, aber das ist ja mein Punkt, Christian. Dafür muss sich ein Unternehmen mal entscheiden. Die müssen halt einmal klar propagieren, wer wollen sie sein. Und das machen die Unternehmen in der Regel nicht, ja, weil sie den Menschen, die hoffen, dass es irgendwo ein Unternehmen ist oder sich dahin entwickeln wird, vom Kopf stoßen, ist aus meiner Sicht aber immer wieder genau der springende Punkt, den ein Unternehmen trifft. Wer will ich eigentlich sein? Und wenn ich das einmal festgelegt habe, dann hat das eine Konsequenz. Dann hat es die Konsequenz, dass es toll ist, dass Danny Gartenbau Zertifikat geholt hat, kann für uns jetzt Tomaten anbauen. Und das ist gut, weil wir wollen Unternehmen haben, wo das genau so auch gelebt wird und gefördert wird. Und wenn es das nicht ist, dann muss man das auch mal klar propagieren.
Du sprichst da gerade also diesen einen wunden Punkt bei mir an. Ja, du sagst immer, wir wollen das festlegen. Und das ist ja mein Problem. Es wird immer festgelegt. Da gibt es Arbeitskreise, ja, die legen eine neue Unternehmenskultur fest. Aber es wird genau dann ausgerollt, ja. Und nach einem Jahr wird gemeckert, dass diese Kultur ja nicht gelebt wird. Und am wenigsten lebt sie aber das Top-Management. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis. Wir müssen natürlich, es müssen sich Menschen zusammensetzen und müssen ein Zielbild definieren. So, und dann müssen sich wieder Menschen hinsetzen und müssen überlegen, wie erreichen wir dieses Zielbild. Und dann muss das Top-Management muss das vorleben. So, wenn das in der Mitte oder unten gelebt wird, dann hilft das der Firma nicht. Dann hilft das nur der Retention Rate. Dann gehen einfach nur mehr Leute, weil
genau.
Da schließt sich der Kreis.
Da sind wir wieder zusammen. Weil diesen Rahmen, den ich die ganze Zeit beschrieben habe, den legt am Ende des Tages das Top-Management fest. Die müssen sich entscheiden, hey, das ist cool, dass die müssen am Ende des Tages ein positives Incentive muss jetzt nicht aufgeschrieben sein, aber sie müssen aber in ihrem Incentive-System sagen, derjenige, der Danny zum Gartenbau geschickt hat, das ist gut, weil genau das wollen wir. Wenn das Incentive andersrum ist, zu sagen, das wollen wir halt nicht, ja, dann eckst du halt irgendwo immer wieder an. So, und bin ich voll bei dir,
Christian, was du sagst. Dennis zum schicken war eine sehr gute Idee für die Firma. Weil da ist das und das und das ist bei rausgekommen.
Wann
gehst du zum Gartenbau?
Das mache ich ja schon seit anderthalb Jahren in Neuseeland. Ich habe die Woche ich würde gerne zwei Punkte einbringen. Und ich weiß, Christian, mit Blick auf die Uhr, du musst gleich los. Und auch Heiko will zum Frühstückstisch. Ich glaube, das eine ist der Rahmen, von dem Heiko spricht. Bin ich voll bei dir. Nichtsdestotrotz, wenn der Rahmen nicht da ist, Aufforderung alle, ihr könnt den selber setzen, im viel kleineren, aber ihr könnt es in eurem Team machen. Ihr könnt einen Buchclub einführen, ihr könnt was auch immer machen. Da erinnere ich mich an einen unserer alten Arbeitgeber, den wir alle drei teilen. Habe ich mal in einem dieser Meetings gesagt, wo halt 500-600 Leute eingesetzt oder eingewählt waren. Da wurde die Frage gestellt, wann haben wir eigentlich Zeit zum Lernen? Da meinte ich so, die nehmt ihr euch als Team. Und dann hat im Nachgang ein agiler Coach zu mir gesagt, boah, da warst du ja mutig, was du da gesagt hast. Ich so, hä? Weil die sind es einfach auch nicht gewohnt, diese Menschen in Konzernen, wenn dieser Rahmen nie gesetzt wurde, dass man sich die Zeit nehmen darf. Die kommen teilweise aus dem Operativen, sind es gewohnt, dass man immer nur abarbeitet, tayloristische Stichuhr macht. Ne? Da ist keine Zeit zum Lernen sozusagen. Und der als Wissensarbeiter in agilen Teams, das war ein ganz neues Dogma. Was? Wir dürfen in der Arbeitszeit uns Zeit nehmen zum Lernen, ein Buch lesen oder einen Buchclub führen? Ja, natürlich. Und für viele war das so eine, boah, ist das abgestimmt mit dem Spitzenmanagement? Und meine Botschaft ist hier, scheiß was drauf. Das muss nicht mit dem Spitzenmanagement abgestimmt sein. Macht es einfach. Im Endeffekt interessiert es Heiko die Bohne, ob ihr eine Stunde die Woche was macht, was er mag oder nicht. Im Zweifel macht es einfach. So interessiert doch keinen.
Don't ask for permission. Ja, genau.
Und das wäre so meine erste Botschaft. Nicht auf diesen von Heiko angesprochenen Rahmen warten. Wenn er da wäre, toll. Aber macht es einfach. Im Zweifel guckt da eh kein Spitzenmanager hin, was ihr einmal die Woche in einer Stunde macht. Von daher, einfach mal machen. In der Predigt habe ich jetzt meinen zweiten Punkt vergessen.
Das gilt ja unbenommen von dem, was wir gesagt haben. Also in einem Team genauso agieren und immer Outcome-orientiert vorgehen. Also wenn es hilft, den Outcome zu verbessern, zu erhöhen, dann ist eben alles richtig. Punkt. Dann hast du auch immer den Beweis. Das andere war ja so ein bisschen die Ebene, wie schaffst du es für ein Unternehmen, ist gesamtheitlich. Ja. Und Unternehmen, je größer sie werden, hast du halt auch immer eine gaussische Verteilkurve drin. Ja, also wenn du hast den gesellschaftlichen Schnitt sozusagen mit allen Vor- und Nachteilen, die du in der Gesellschaft hast, hast du auch immer im Unternehmen. Also es ist ja nie eine homogene Masse. Das musst du auch immer berücksichtigen. Mhm. Von daher brauchst du schon einen gewissen ordnenden Rahmen, weil du jetzt nicht irgendwie alles nur Christians, Dennis und Heikos da hast. Du hast halt irgendwo einen ganz klaren Schnitt durch die Gesellschaft. Und je mehr gerade dieser Rand, ihr kennt die Gauss-Kurve, eher im Randbereich, wenn es dann halt große Unternehmen sind, dann sind die Randbereiche manchmal auch gar nicht so klein. Ja.
Und es sind, glaube ich, nicht die Unternehmen, die groß werden, sondern die Kulturprobleme haben wir wahrscheinlich eher in den Unternehmen, die schon groß sind und jetzt mal irgendwann dann die Kurve kriegen sollen in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren.
Genau.
Oder dann wieder klein werden und nicht mehr existieren in den nächsten 20, 30 Jahren. Ja. Was sind das, was haben wir jetzt, Christian? Du hast die Frage eingebracht. Was hast du jetzt für dich mitgenommen?
Was hast du gelernt? Stellen wir dir jetzt ein Zertifikat auf.
Was habe ich gelernt? Dass Heiko mal wieder ein random reingeworfenes Beispiel gerne tot diskutiert. Gartenbau. Grüße gehen raus an den Gartenbau. Es gibt wie immer gibt es keine pauschale Lösung. Vielleicht machen verpflichtende Weiterbildungen Sinn, aber wenn dann nicht in grüne Wiese-Kontexten, sondern in den großen Tankern wie der Signal Iduna, der Commerzbank oder anderen großen Firmen. Vielleicht auch nicht. Und natürlich wie immer, es muss von oben vorgelebt werden. Du kannst definieren, was du möchtest. Wenn oben nicht mitspielt, hast du keine Business-Agilität. Ja. So agile Teams, die auch mal unzufrieden sind.
Was nimmst du für dich mit, Heiko? Was hast du gelernt?
Mehr Schulung, ja, Christian ist schon einen validen Punkt. Also es ist schon Fakt, unabhängig von dem Makrokosmos, den wir diskutiert haben. Im Mikrokosmos muss jeder mehr raus und schulen. Muss es aber für sich definieren, was ist der richtige Weg. Wie gesagt, ich habe für mich da einfach das Zertifikat sammeln abgelegt, weil mir das nicht bringt und ich einfach meine Zeit versuche immer effektiv so einzusetzen, dass ich sage, wo kriege ich das meiste da für mich raus, und ich unterhalte mich lieber mit Menschen, weil ich merke, dass ich da in kürzester Zeit wesentlich mehr Wissen ansammle als und ich lese Bücher, also Theorie und eher die Praxis dann in Gesprächen. Das ist so mein Weg. Aber in Summe stimme ich erstmal Christian zu. Das Thema Schulung sollte, zielgerichtete Schulung in die richtigen Themen ist schon wichtig und sollte mehr gefördert, vielleicht auch angeordnet werden. Ist ja manchmal so, was macht man in verschiedenen Phasen, und die erste Phase könnte schon sein, dass man erstmal mal die Leute mehr rausschickt und mehr lernt.
Pflichtgebiet.
Danny, was hast du gelernt?
Oh, schwer. Ich glaube, dieses Proaktive ist, glaube ich, mir so extremst wichtig. Ne? Also nicht warten, dass dir jemand diese Permission gibt, sondern einfach mal machen, auch einfach mal rausgehen. Weil ich bin irgendwie, das, was Heiko gerade gesagt hat, klar, man kann immer im Theoretischen bleiben, deswegen auch Bücher lesen, Zertifikate, stimme ich alles zu, auch sich mit anderen austauschen. Ja, ist alles nett und gut, aber wenn es immer nur auf dem Wissen bleibt und nicht in der Verhaltensveränderung, interessiert mich das ehrlich gesagt nicht. Also ich bin dann eher so, ich glaube, man braucht mehr Coaching-Unterstützung, man braucht mehr so externe Unterstützung, auch im Spitzenmanagement, was halt was hilft, diese Verhaltensänderung zu machen. Weil Theorie und Wissen, mir geht es da eher so um genau Praxisnähe und Verhaltensänderung. Und ich glaube, da gehen Schulungen auch nicht weit genug und schon gar nicht Zertifikate. Aber ich habe das auch zu wenig gesehen von Coaches, die das wirklich, also da dran sind, oder auch andersrum von Führungskräften, die das wirklich haben wollen. Anders als Heiko, wissen wir beide, Christian, gerne auf Coaches setzt. Ich glaube, die wenigsten Führungskräfte machen das, ne? Wo dann auch so ein Lernen und so ein Lernraum existiert. Schwer. Aber ich fand das eine valide Frage. Also ähnlich wie Heiko ist so, ich glaube, das kann sich jeder jetzt selber mal die Frage stellen, was er so für sich mitnimmt. Weil da habe ich das letzte Mal mich bewusst hingesetzt, mal 2-3 Tage mich ein Thema gewidmet, mich auch mal 2-3 Tage aus dem betrieblichen Wahnsinn rauszunehmen. Traut sich heute auch keiner mehr. Und ich glaube, dahinter steckt auch für mich die Botschaft, und dann wirklich lernen. Also nicht nebenbei E-Mails checken, nicht nebenbei noch die Verantwortung haben, an einem Meeting teilzunehmen und die Hälfte des Trainings zu verpassen, weil man noch eine Vorstandssitzung hat. Training ist Training, und das sollte dann auch so gelebt sein. Ich glaube, da hattest du mich angeteasert in der letzten Folge und in der Eingangsfrage, Christian, sich wirklich Zeit zum Lernen zu nehmen, sich hinzusetzen, Musik anzumachen, was auch immer, aber diese Stille zu haben und es aufzusaugen. Ich glaube, das machen viel zu wenige. Und selbst wenn sie in Seminaren sitzen, ist die Hälfte der am Handy rumdaddeln. Und diese Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach so gering, dass, ich glaube, wir haben es auch mega verlernt, uns dieses Wissen anzueignen, uns mal hinzusetzen und uns Zeit zu nehmen, Dinge aufzusaugen und mal wieder in die Ich glaube, das sind so ein paar, bevor ich jetzt noch länger laber, aber das sind so ein paar Punkte, die mir in den Kopf rumgehen. Aber an der Stelle, du hast, glaube ich, gleich einen Termin in 3 Minuten. Wir sind auch schon wieder 37 Minuten dabei.
Das haben wir auf jeden Fall verlernt. Das haben wir auf jeden Fall verlernt. Ich mache auch mal 7 Sachen gleichzeitig. Das nervt mich total. Das versuche ich immer. Das tut richtig weh, dagegen zu arbeiten und konzentriert zu sein. Vor allen Dingen remote. Das ist schwierig.
In dem Sinne. Schön, dass wir mal wieder zu dritt zusammengekommen sind. Und danke, Heiko, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem wohlverdienten Urlaub mit uns mal ein Stündchen hier zu plaudern. Vielen Dank dafür, und an alle, die da draußen zugehört haben, auch bis an dem Punkt, macht Weiterbildung, macht es konzentriert, macht nicht Dinge nebenbei, und wenn ihr dennoch die Zeit habt, uns mal eine 5-Sterne-Bewertung zu geben auf Spotify oder Apple, das wäre cool. Und ihr wisst, so eine Podcast lebt davon, von Mundpropaganda und geteilt zu werden. Also wenn ihr einen Kollegen, Kollegin habt, die was hier mit anfangen kann und die überzeugt sind, dass die Inhalte hier sich lohnen, geteilt zu werden, macht es bitte, weil davon lebt so ein Podcast. Das ist Mundpropaganda und nichts anderes. Von daher nehmt gerne mal das WhatsApp raus und teilt eine Folge vom Agilensenf. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten habt ihr noch ein Schlusswort?
Nee, lass uns was lernen. Mehr lernen.
Ja, lass uns was
lernen. Vielen Dank. Mehr ich freue mich jetzt aufs Frühstück.
Danke, ihr Lieben. Tschüss.
Jut, jut.
Tschüss. Ciao.
Vielen Dank, dass du bei Agiler Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agiler Senf wiederzusehen. Bis bald!